Ja, moin miteinander. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und als wir so miteinander gesprochen haben, was heute Thema sein sollte, da habe ich Olli erzählt, dass ich in der letzten Woche bei uns in der Kirche etwas zum Thema Depressionen gemacht habe. Das hat verschiedene Gründe, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und daraufhin meintest du, Mensch, das würde uns auch wohl interessieren, bring das doch mit. Und habe ich gedacht, das mache ich gerne, weil mir das nämlich tatsächlich auch ein Anliegen ist, ein bisschen über diese Krankheit zu erzählen, weiter zu erzählen, weil es eine sehr ernste Erkrankung ist, die aber zugleich viele gar nicht so wirklich kennen und einordnen können. Und das andere ist, dass es spannenderweise Berichte in der Bibel gibt, die von Menschen berichten, von denen man heute sagen würde, die hatten vielleicht auf jeden Fall Symptome einer Depression. Und davon werde ich auch gleich ein bisschen was vorstellen. Ja, die Idee zu diesem Thema, was zu machen, hatte eben verschiedene Gründe. Zum einen war es eben ein Bibeltext, auf den ich gestoßen bin. Der war eigentlich Predigttext. Also bei uns ist das ja so, ich glaube, ihr habt das nicht so fest vorgegeben. Wir haben immer bestimmte Texte, die wir an den Sonntagen bepredigen sollen. Das sind Empfehlungen, müssen wir nicht machen. Aber manchmal ist es ganz gut, mal reinzugucken, um einfach mal eine Idee zu bekommen, was mache ich heute. Und da war es der Text um den Propheten Elia. Den werden wir nachher nochmal hören. Und als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, oh je, dem ging es von seiner Seele her gar nicht gut. Wenn mir das heute jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, Gomma felich mol nor din arzen. Das klingt nicht gut. Und das hat mich so beschäftigt, aber auch, was dann alles passiert und wie es dem Elia nach und nach besser geht, dass ich gedacht habe, das wäre spannend, darüber mal zu berichten, was eine Depression ist, was unser Glaube, was die Bibel damit zu tun hat und was vielleicht ein bisschen helfen könnte, daraus wieder herauszukommen. Und das andere war, dass ich tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal einen Bibeltext gefunden hatte. Da habe ich zu Silvester über die guten Mächte und auch die schlechten oder bösen Mächte gepredigt in Anlehnung an Dietrich Bonhoeffer. Und da gibt es einen wunderbaren Text in der Bibel, der berichtet, wie der König Saul immer von bösen Gedanken befallen wird. Und dann wird später König David gerufen und der soll Saul dann was auf seiner Harfe vorspielen und danach geht es ihm wieder besser. Und diesen Text habe ich heute auch nochmal mitgebracht. Also zwei ganz schöne Texte aus der Bibel, die von dieser Erkrankung berichten. Warum ich mich aber mit diesem Thema besonders auseinandergesetzt habe, hat sehr persönliche Gründe, aber ich darf darüber sprechen, habe ich die Erlaubnis, weil mein Freund seit Dezember wegen Depressionen krankgeschrieben ist. Also wir haben das akut gerade zu Hause, er ist richtig in Behandlung, er bekommt Medikamente und seit 2-3 Wochen habe ich das Gefühl, so langsam habe ich den Alten wieder zu Hause und das ist schon eine enorme Erfahrung, weil man auf einmal einen Menschen eigentlich kennengelernt hat, also einige mögen Sven auch kennen, der ist ja Bestatter bei Bus und viele haben mit ihm auch vielleicht mal zu tun gehabt und es ist eigentlich so im Privaten auch ein sehr lebensfroher Mensch, unternehmungslustig, auch ein lustiger Mensch und auf einmal hat man da einen ganz anderen Menschen sitzen, der eigentlich sich nur noch verkriechen möchte, mit dem man kaum noch sprechen kann, der schlechte Laune hat, so würde man sagen, und das wurde immer schlimmer und irgendwann wussten wir, okay, er hatte das schon mal vor gut 10 Jahren, er hat wieder Depressionen. Und damit umzugehen und zu erfahren, wie sowas ist, da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie wichtig, dass Leute das wissen, dass es das gibt. Entweder, weil sie vielleicht mal jemanden kennenlernen, der das hat, dass man so eine Idee hat, was steckt dahinter, oder weil sie es vielleicht auch selber haben. Es gibt sehr viele Menschen, die haben das, aber wissen es nicht und haben ein ganz schweres Leben deswegen, können gar nicht wissen, warum eigentlich. Und vielleicht kann ja so eine Aufklärungsarbeit auch ein kleiner Anstoß sein, zumindest mal mit dem Hausarzt zu sprechen oder mit einem Vertrauten, könnten da nicht Depressionen hinterstecken. Genau, diese Dinge sind also Anlass für auch den heutigen Abend, dass ich darüber ein bisschen berichten möchte. Aber wir wollen nachher auch nochmal eine kleine Aktion machen. Dazu berichte ich aber nachher noch ein bisschen mehr. Es ist jetzt ein Thema, über den auch in der Öffentlichkeit zum Glück immer mehr gesprochen wird. Da wollte ich an dieser Stelle auch nochmal einen Hinweis machen. Also es gibt dazu im Internet einiges zu finden. Also wer hinterher so ein bisschen das Gefühl hat, ein paar Sachen kommen mir bekannt vor, der kann auch mal ganz unkompliziert im Internet unter der Seite der Deutschen Depressionshilfe gucken. Da gibt es einen ganz tollen Selbsttest, den kann man einfach mal machen und da kriegt man schon mal so einen Anhaltspunkt. Oder wer sich da einfach für interessiert, gerade aktuell, gibt es zwei sehr bekannte Comedian, die da sehr offen drüber sprechen. Das ist einmal Thorsten Sträter, so ein Typ aus dem Ruhrpott, mögen die einen oder anderen kennen. Ich wollte erst einen kurzen Film von ihm mitbringen, aber er ist sehr derbe und ich wusste nicht, ob ihm das jedem gefällt. Also, aber wer den Humor mag, einfach mal bei YouTube Thorsten Sträter und Depressionen googeln. Vielleicht könnt ihr das ja auch mal verlinken, ich kann ja auch mal ein paar Links schicken. Und aktuell hat Kurt Krömer auch ein Buch rausgebracht, das wollte ich auch unbedingt noch lesen. Ich glaube, das heißt, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Kurt Krömer ist ja so eine Berliner Schnauze, sind beide jetzt bei Last One Laughing mit dabei gewesen, also mögen einige kennen. Ist ganz interessant, die sind da unglaublich offen, was da passiert, vielleicht auch gerade in ihrer Art. Auch für Leute, die davon nicht betroffen sind, finde ich ganz spannend, sich einfach mal anzuhören. Ja, ein paar Fakten zur Depression. Depressionen gehören zu einer Erkrankung, die sehr, sehr häufig ist, aber dennoch sehr unterschätzt wird. Im Schnitt erkranken jährlich 5,3 Millionen Menschen in Deutschland an einer Depression. Im schlimmsten Fall nehmen sich Menschen aufgrund dessen sogar das Leben. Über 9000 Menschen sterben jährlich durch Suizid. Das sind mehr Menschen, als an Verkehrsunfällen sterben. Darum eine so ernste Sache. Aber was ist das eigentlich, eine Depression? Dass man mal schlecht drauf hat, mal keine Lust hat, das kennt jeder. Das ist auch völlig normal. Das darf auch mal sein. Doch wenn dieses Gefühl über mehrere Wochen anhält, kann sich dahinter eine Depression verbergen. Typische Anzeichen sind erstaunlicherweise aber auch oft körperlich. Also bei uns zu Hause war das dann so Schulterschmerzen, mit Mitte 40 auf einmal Bluthochdruck, völlig jung dafür und solche Dinge. Sonst sind das so Interessen und Freudlosigkeit, Antriebsmangel und Erschöpfung, innere Unruhe, Schlafstörungen, aber eben auch Herz-Kreislauf-Probleme, Kopfschmerzen ist ganz häufig und Rückenschmerzen sind auch häufige Ursachen. Wichtig ist, Depressionen sind eine richtige Erkrankung. Das ist, hat eben nichts damit zu tun, dass man irgendwie keine Lust hat zu arbeiten oder irgendwie faul ist, sondern es ist einfach eine richtige Erkrankung. Aber das macht es ja auch gerade so schwer, eine Depression zu erkennen. Also ich habe mir zum Beispiel zeitgleich meine Kniescheibe rausgehauen. Das war irgendwie einfacher. Dann, na, heute auch netterweise haben ganz viele Leute gefragt, Imke, wo ist? Finde ich ganz lieb. Und dann kann man eben frei rüber reden und sagt, ja, geht langsam, könnte ein bisschen besser sein und so. Aber da ist irgendwie klar, ne? Dann ist Imke im Krankgeschrieben, weil die Kniescheibe kaputt ist und sie kann noch nicht laufen und so weiter. Das lässt sich gut erklären. Aber wie erklärt man jemanden, dass man nicht kann, weil man nicht aus dem Bett kommt und weil man nicht mit Leuten reden kann und irgendwie keinen Antrieb hat? Das ist irgendwie schwerer. Dann sagt man aus Fräsen, raff die mal ob, ne, und Leben geht weiter. Und das ist eben so das Schwere an dieser Geschichte. Und das ist eben auch bei Depressionen so, dass viele dann auch eben sagen, reiß dich eben zusammen, mach weiter, ne? Und auch die Betroffenen selber ganz, ganz lange, ja, ne, stell dich nicht so an, andere schaffen diese Arbeit ja auch. Aber eine Depression muss behandelt werden. Das ist genauso wie mit meinem Bein. Also hätte man dann einfach gesagt, ja, zack, Kniescheibe rein und jetzt wieder Marathon laufen. Das hätte einfach nicht funktioniert. Es braucht Zeit, bis es heilt. Es braucht einen Arzt, einen Orthopäden, der draufschaut. Und genauso ist es bei einer Depression. Im Grunde ist es so ein bisschen so, als wenn im Kopf irgendwas nicht so richtig verknüpft ist und das muss eben wieder richtig laufen. In der Bibel wird man das Wort Depression nicht finden. Den Ausdruck, den gab es zu der Zeit einfach nicht. Aber die Symptome waren auch dort schon bekannt. Und es wird von Menschen, das habe ich gerade schon gesagt, berichtet, die ganz typische Anzeichen davon haben. Am bekanntesten ist wohl der König Saul. Er wird zum König ernannt, muss in dieser Position aber schon bald schwere Niederlagen einstecken. Und als Folge davon wird er eben schwermütig, das sagt man dann ja auch wohl mal. Um seine Stimmung zu bessern, suchen seine Leute jemanden, der ihm sein Gemüt mit Musik wieder auffällen kann. Und dann finden sie den Hirten David. Und in der Bibel steht, immer wenn dunkle Gedanken über den alten König herfielen, griff der Musiker zur Harfe und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Erleichterung. Und der König fühlte sich besser und die dunklen Gedanken ließen ihn in Ruhe. Tatsächlich war das damals eine gute Idee von den Leuten. Es ist bis heute bekannt, dass Musik bei Depressionen eine positive Wirkung hat. Medizinische Studien belegen, dass Musik hilft. Da kann man zum Beispiel finden, dass Musik Veränderungen im Gehirn auslösen und die gelingen über andere Wege nicht. Messbare Folgen sind die Ausschüttung von Glückshormonen oder der Blutdruck und die Herzfunktionen werden verbessert. Also, dass ihr heute so schön Musik macht, das tut uns allen gut. Natürlich hilft es nicht bei einer Depression, ein bisschen Musik zu hören. Ich glaube, das ist jedem klar. Aber so als begleitende, positive Nebenwirkung, das merkt man ja auch schon, wenn man einfach mal ein bisschen schlecht drauf ist, dann mache ich immer gerne Musik an, das hilft dann ein bisschen. Was auch gut tut, ist Sport. Also Sport hat eine ähnliche Wirkung, eben dieses Ausschüttung der Glückshormone, also ein bisschen was machen. Dieses Typische, was die Ostfriesen auch gern machen, eben Rutgorn, das hat tatsächlich eine gute Wirkung. Auch im heutigen Text, den ich noch mitgebracht hat, wird ein Mensch von Depressionen gequält, der Prophet Elia. Zuvor wird berichtet, dass ihm ganz viel gelungen ist. Also eigentlich andersrum als bei Saul. Saul hat Niederlagen, Elia, der hat einen Höhenflug. Er ist erfolgreich, er hat auch das Gefühl, von Gott in seiner Sache unterstützt zu werden. Und er hat auch das Gefühl, das Richtige zu tun. Und plötzlich, von jetzt auf gleich, ändert sich das. Er hat Angst vor der Rache seiner Gegner. Obwohl er vorher gemerkt hat, dass Gott bei ihm ist, glaubt er nicht daran, dass er nun beschützt wird. Ich lese den Text mal, wenn du magst, steig dir da ein. Da heißt es, im ersten Buch der Könige, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh. Allein wanderte er einen Tag lang bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. »Steh auf, Elia, und iss«, befahl er ihm noch einmal, »sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt.« Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Horeb, den Gottesberg, kam. Sich zurückziehen, einfach nicht mehr können, manchmal sogar den Tod als letzte Erlösung sehen. Diese Gefühle kennen Menschen mit Depressionen leider viel zu gut. Ich bin nicht wichtig, es ist doch alles egal, lasst mich doch bitte in Ruhe. So geht es sogar diesem starken Mann, diesem Elia. Ein Mann, der so viel bewirkt hat, dass wir noch heute von ihm sprechen. Er zieht sich zurück in die Einsamkeit, möchte nur noch sterben. Und dann plötzlich kommt ein Engel. Und das Spannende ist, dieser Engel, der macht ja eigentlich nichts Gewaltiges, nichts wahnsinnig Besonderes. Er hat noch nicht mal einen besonderen Rat für Elia. Er sichert einfach erstmal nur die Grundversorgung. Steh auf, iss und trink. Nichts Weltbewegendes. Erstmal Togan kommen. Mehr geht auch nicht. Selbst das kostet Elia in diesem Moment sehr, sehr viel Kraft. Aber schon diese Kleinigkeit ist ein Schritt zurück ins Leben. Ich mag es immer gerne, wenn Engel in der Bibel auftauchen. Denn anders als man oft meint, sind das ja selten diese leuchtenden Wesen. Die kennen wir vielleicht noch so aus der Weihnachtsgeschichte. In der Offenbarung werden die auch noch so beschrieben. Aber sonst wird da gar nicht sowas von wallenden Haaren und leuchtenden Gewändern oft gesagt. Sondern es sind einfach irgendwelche Menschen, die dann auftauchen. Ein Engel, der ist ja erstmal ein Diener und ein Bote Gottes. Und einfach nicht mehr. Das heißt, außerhalb der Aufgabe, Gott zu dienen und ein Bote für ihn zu sein, hat ein Engel keine Aufgabe. Also wenn er das nicht tut, dann ist er kein Engel. Andersherum gesagt, immer da, wo Menschen Gott dienen, von ihm erzählen, sind wir auch Engel. Vielleicht gibt es sie, diese Engel mit Flügeln und wallenden Haar. Aber für mich ist diese Vorstellung viel vertrauter, dass ein Engel ein Mensch ist, den Gott mir geschickt hat, wenn ich ihn brauche. Denn diese Situation, die habe ich selbst schon öfter erlebt. Dann geht's mir nicht gut, irgendwie bin ich auch nicht gut drauf und es klingelt an der Tür und ein lieber Mensch steht da und möchte einfach vielleicht nur einen Tee mit mir trinken. Der hat dann vielleicht kein wallendes Haar, aber ein nettes Lächeln im Gesicht. Ich weiß nicht weiter und auf einmal schickt mir Gott einen Menschen, der mir neue Wege zeigt. Ich bin verunsichert und auf einmal sagt mir jemand einfach mal was ganz Liebes. Und so ist es auch hier. Ein Engel gibt Elia das, was er gerade am dringendsten braucht, aber auch nicht mehr. Das ist für einen depressiven Menschen sehr, sehr wichtig. Einen Menschen an der Seite zu haben, der erstmal so für das Nötigste sorgt, ihn ein wenig anstupst, aber nicht drängt. Grundversorgung, mehr erstmal nicht. Eins nach dem anderen. Und so auch hier in der Geschichte um Elia. Dann heißt es weiter, doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Der Engel kommt wieder und erstmal wieder das gleiche, Grundversorgung. Aber diesmal geht er noch einen Schritt weiter, es gibt eine kleine Anweisung. Steh auf, Elia, ist, sonst schaffst du den Weg nicht. Hier also ein Ausblick. Es liegt ein Weg vor dir. Stärke dich. Und ich finde, es deutet einiges darauf hin, dass mit diesem Weg auch der Weg aus seiner Situation, aus dieser Depression heraus gemeint ist. Denn danach heißt es in dem Bibeltext, die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte. Die 40, also diese 40 Tage und Nächte, das ist eine besondere Zahl in der Bibel. Sie steht für einen Zeitraum der Beschwerden und Schwierigkeiten. Es wird zum Beispiel ja von Jesus berichtet, dass er 40 Tage in die Wüste gegangen ist. Aber 40 Tage, das ist ja auch eine begrenzte Zeit. Also es heißt, Gott mutet uns einiges zu, aber nur so viel, wie wir auch wirklich ertragen können. Elia ist durch die Begegnung mit dem Engel noch nicht von seiner Depression geheilt. 40 schwere Tage und Nächte liegen noch vor ihm. Aber am Ende wird er dann am Gottesberg ankommen. Dann hat er es geschafft. Es geht ihm wieder besser. Aber es ist so wichtig, dass Elia sich dank des Engels erstmal auf diesen Weg macht. Wäre er dort in der Wüste unter dem Ginsterbusch geblieben, das hätte er wahrscheinlich nicht überlebt. Und so ist es auch, wenn jemand gerade an Depressionen leidet. Es ist so wichtig, sich auf den Weg zu machen. Erstmal vielleicht zum Hausarzt zu gehen, dann versuchen, einen Therapeuten zu bekommen, mit Menschen darüber zu sprechen. Das wird kein Zuckerschlecken. Vermutlich dauert das auch länger als 40 Tage und Nächte. Aber nur so kann die Krankheit eines Tages ein Ende haben und das normale Leben wieder anfangen. Depression, eine Volkskrankheit. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass vielleicht sogar hier jemand sitzt, der das selber kennt oder jemanden kennt, der daran leidet. Und ich glaube, dass solche Menschen in diesem Fall dringend Engel benötigen. Jemanden, der da ist, der für die Grundversorgung sorgt. Ein vorsichtig ein bisschen anstupst, ein bisschen Mut macht. Viele Betroffene berichten, dass sie selbst erst lange gar nicht wissen, was mit ihnen los ist. Das habe ich am Anfang erzählt. Man merkt immer nur, ich bin nicht gut drauf, ich habe keine Lust mehr, bin gereizt vielleicht. Männer sind eher tendenziell ein bisschen gereizter, aggressiver, Frauen tendenziell eher ein bisschen weinerlich und man weiß gar nicht so richtig, was ist eigentlich mit mir los. Und das Blöde ist, man macht sich ja dabei auch noch Vorwürfe. Vielleicht, weil man dann auch manchmal ein bisschen unfair gegenüber Partner, Kinder, Freunden ist, weil man sich immer mehr zurückzieht, weil man die Arbeit nicht mehr so hinbekommt. Und dann muss es erstmal dazu kommen, dass man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn andere einem sagen, geh mal zum Arzt, meistens hört man da nicht so richtig drauf. Also man muss selber erstmal sagen, ich gehe jetzt mal zum Arzt, irgendwas passt hier nicht. Und das ist dann oft ein Start. Erstmal hat man eine Diagnose. Man weiß, okay, da steckt was hinter. Also es bin nicht nur ich, der irgendwie schräg drauf ist, sondern da ist eine Erkrankung hinter. Und das kann dann auch ein guter Start in die Heilung sein. Und eines sieht man bei der Geschichte von Elia ganz deutlich, nämlich, dass Gott das Schicksal von Elia eben nicht kalt lässt. Er kümmert sich. Er kümmert sich, indem er seinen Engel schickt. Ich glaube auch, dass es hilft, für diese betroffenen Menschen zu beten. Ich habe das viel gemacht. Oft können Menschen ja dann selber gar nicht mehr beten. Elia kann in seiner Situation Gott nicht mehr um Hilfe bitten. Dafür fehlt ihm der Mut, die Kraft. Er sagt, Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen. Warum nicht jetzt? Es hätte ja vieles gegeben, worum Elia hätte bitten können. Herr, besiege meine Feinde oder Herr, schenke mir Hilfe. Viele Möglichkeiten, aber er kann das nicht. In solchen Momenten ist es gut, wenn man jemand anderes hat, der für einen betet. Das muss ja nicht einmal bei einer Depression so sein. Das wisst ihr auch, wie gut es tut, wenn andere beten. Das habe ich gerade noch gemerkt, als ihr für mich gebetet habt, dass es heute gut hier läuft. Tut gut, das tut sehr gut. Darum ist es auch, finde ich, gerade so wichtig, dass wir für den Frieden in der Ukraine beten. Eine befreundete Pastorin hat das letztens so schön erzählt, dass sie oft dafür ein bisschen belächelt wird, dass sie für den Frieden betet. Was soll denn das? Und sie sagt, ich kann nicht kämpfen, ich kann nicht alle da mit Hilfsgütern versorgen, bis zu einem gewissen Grad ja, aber nicht alles. Aber was ich kann als Christ, ist beten. Also ein Gebet hat sehr viel Kraft. Einfach für Menschen beten, die unser Gebet brauchen. Und warum beten? Meine Erfahrung ist, dass wir in unserem Tun manchmal einfach sehr eingeschränkt sind. Also das habe ich da ganz gut erlebt, als mein Freund Depression hatte. Ich konnte nicht fell down. Ich konnte Grundversorgung machen, ne, sagen, hier ist was zu essen, ich halte den Rücken frei, du hast heute einen Termin beim Arzt, so dieses Nötige, aber alles andere konnte ich nicht machen. Und dann ist es so gut, wenn man noch was hat außerhalb dieses Tun. Und da finde ich immer das Gebet so wundervoll. Oder wir können einfach selber ja wissen gar nicht, was wir tun sollen. Und dann einfach so sagen, Gott, zeig mir, was ich tun soll. Wenn ich bete, gehe ich irgendwie über eine Grenze hinaus. Ich hole sozusagen noch eine andere Möglichkeit mit ins Boot, nämlich die Kraft, die von Gott ausgeht. Ich sage, ich komme hier nicht weiter, bitte übernimm du nun. Und beim Beten ist es so, wie bei so vielen anderen, don't die lernen. Ich finde immer, man kann schlecht, glaube ich, nachempfinden, wie das ist zu beten, wenn man selber nicht so viel Erfahrung damit gemacht hat. Aber wenn man, was vielleicht so was sehr Persönliches ist, aber wenn man oft betet und merkt, wie dieses Gebet erhört wird und man gestärkt daraus hervorgeht, da möchte man das nicht mehr missen. Ich glaube, das kennen diejenigen, die oft beten, dieses Gefühl. Erst durch die Erfahrung, dass Gebete wirklich was bringen, wären sie uns so richtig wichtig. Darum versucht es. Betet für euch selbst, aber auch für andere. Wir haben uns für heute jetzt noch ein paar Ideen überlegt, und zwar unabhängig davon, ob man mit Depressionen irgendwie im Kontakt ist, kennt aber vermutlich jeder so ein bisschen das Gefühl, mir geht's heute nicht gut, irgendwas zieht mich runter, das ist keinem unbekannt. Und ich habe so ein paar Sachen genannt, also ich habe gesagt, ich singe immer gerne, ich werde da immer belächelt und meine Kinder rufen immer, Mama, nicht singen, aber mir hilft das immer total. Oder eben rausgehen und Sport machen. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir heute so eine kleine Ideenbörse machen, dass wir uns so ein bisschen gegenseitig austauschen darüber, was tut mir gut, wenn es mir mal innerlich nicht so gut geht. Manchmal sind das ja auch kluge Sätze. Also irgendwelche Bibelzitate gerne, aber auch Liedtexte oder ähnliches, wo ihr sagt, das habe ich immer im Ohr und das tut mir gut. Und wir hören gleich ein bisschen Musik und ihr habt so ein paar Karten bekommen. Ihr dürft mit den Karten machen, was ihr wollt. Also ihr dürft die von oben bis unten vollschreiben. Ihr dürft aber auch gerne einfach nur einen Satz oder ein Wort draufschreiben oder meinetwegen was malen. Und wir wollen das dann hier vorne ein bisschen sammeln. Und nachher würde ich dann gern so exemplarisch mal so ein paar Ideen vorlesen. Und Olli sagt, ihr wollt die Tafel auch irgendwo hier stehen lassen, sodass man einfach mal rübergehen kann. Ich dachte mir, es ist vielleicht eine ganz schöne Idee. Vielleicht hat man bei dem einen oder anderen auch so ein kleines Aha-Erlebnis und denkt, ach ja, das ist nur eine schöne Idee, dass man so ein bisschen inspiriert wird. Ja, was richtet mich auf, wenn es mir gerade mal nicht so gut geht? Und danach geht's weiter.